So, guten Morgen. Wer von euch ist schon einmal in einem Land gewesen, in dem ihr die Sprache nicht sprechen und verstehen konntet? Ja, alle. In welchen Ländern wart ihr schon, wo ihr die Sprache nicht konntet? Italien? Ägypten? Norwegen? Spanien? Portugal? Thailand? Wie habt ihr euch gefühlt in so einem Land, wo ihr die Sprache nicht könnt? Du hast dich verloren gefühlt? Wer hat es genossen? Ja? Okay. Endlich mal können die Leute reden und es interessiert einen nicht. Ich möchte euch von einer Erfahrung erzählen, bei der ich in einem Land war, wo ich die Sprache nicht konnte. Und es war in Portugal. Irgendjemand hat vor euch schon erwähnt, dass ihr in Portugal wart. Du warst schon mal in Portugal? Du warst auch schon mal in Portugal? Okay. Sprichst du Portugiesisch? Okay, auch nicht. Okay. Dann ging es dir, oder würde es dir vielleicht ähnlich gehen wie mir? Ich bin nach Portugal geflogen, alleine. Und wollte dort einen Kollegen von mir besuchen. Mir wurde gesagt, Jascha, flieg dorthin, du kommst am Flughafen an. Und wenn du dort am Flughafen bist, dann holt dich ein Kollege von mir ab. Ich sage, das klingt nach einer einfachen Lösung, oder? Ich bin dorthin geflogen in Portugal, habe mein Gepäck geholt, ich bin durch diese Schleuse durchgegangen, bin durch die Tür rausgekommen. Und da stehen ganz viele Leute, um irgendjemanden abzuholen. Da habe ich geschaut, ist da irgendjemand, der ein Schild hochhält oder irgendjemand, der mich sucht oder irgendwas, woran ich erkennen kann, dass das der Kollege vom Kollegen ist. Ich habe ihn nicht gefunden. Und irgendwann ist es immer leerer geworden, weil zwischenzeitlich waren die meisten Passagiere angekommen und haben ihre Sachen gehabt. Jeder ist entweder abgeholt worden oder wusste selber, wie er weiterkommt. Und ich war irgendwann noch allein in dieser großen Halle. Da war immer noch niemand da. Da konnte ich auch nicht abgeholt werden. Und das Problem war, ich war in Portugal. Ich spreche kein Wort Portugiesisch. Ich verstehe auch kein Wort Portugiesisch. Was hättet ihr jetzt an meiner Stelle getan? Versuchen auf Englisch zu reden? Ist bei mir auch nicht ganz so leicht. Niklas, du hättest auch auf Englisch geredet, okay? Also wenn Englisch auch keine Option ist, was macht ihr dann? Mit Google-Übersetzer? Die Erfahrung liegt schon so weit zurück, da hatte ich noch kein Smartphone dabei gehabt. Ja, ich konnte in Portugal auch nicht telefonieren. Heute ist vieles leichter, gell? Was macht man dann? Warten? Ich habe schon lange gewartet. Niklas? Beten? Ich habe gebetet. Es wäre ja auch keine Möglichkeit gewesen, jetzt auch wieder zurückzugehen, oder? Also das Flugzeug, mit dem ich gekommen bin und mich wieder zurücknehmen will, das fliegt erst 2 Wochen später. Also es wird eine lange Zeit auf dem Flughafen. Und ich habe mich dann irgendwann im Flughafen dieser Halle irgendwann einfach auf so eine Bank gesetzt. Und Niklas, ich habe gebetet. Sag, lieber Gott, jetzt bin ich hier in Portugal, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Die Person ist irgendwie nicht da, um mich abzuholen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß auch nicht mal, wohin ich muss. Ich kann nicht mal zum Taxi gehen. Jetzt habe ich hier ein Bild, das ist nicht Portugal. Aber so ähnlich sah es dort auf dem Flughafen aus. Das sind diese Bänke, auf denen ich, oder auf solche Art von Bänken, wo ich gewartet habe. Erkennt ihr, was hier mittendrin noch steht auf dem Bild? Hier, ganz groß. Und jetzt merkt man, wer Teens und Jugendliche sind. Wisst ihr, was das ist? Ja, so anrufen, ja, so Telefon nennt man das. Ja. Wisst ihr noch, was eine Telefonzelle ist? Ja, schau, das gibt's heute fast gar nicht mehr. Wisst ihr, was man mit einer Telefonzelle früher gemacht hat? Telefoniert. Jetzt erklärt mal noch den Jüngeren, wie funktioniert so eine Telefonzelle? Was macht man damit? Genau, hey, völlig alt, oder? Da schmeißt man Geld rein und je mehr Geld man reinschmeißt, desto länger kann man telefonieren. Warum gibt es sowas heute fast nicht mehr? Weil jeder irgendwo in der Tasche ein Handy hat und sowas gar nicht mehr braucht. Aber zu der Zeit war das noch so. Ich habe ja gesagt, ich hatte auch kein Smartphone dabei gehabt. Das heißt, ich saß dort und ich warte dort auf der Bank und ich habe gebetet. Und wisst ihr, was passiert? Das Telefon fängt an zu klingeln. Moment, für was braucht man die Telefonzelle? Zum Telefonieren? Zum angerufen werden? Niemand weiß doch, dass ich hier sitze, oder? Ich wusste noch nicht mal, dass die eine Telefonnummer haben. Wahrscheinlich müssen sie das haben, aber ich wusste das nicht. Plötzlich klingelt das Telefon. Was hättet ihr jetzt gemacht? Rangehen? Ja, aber ich bin in Portugal. Also ich bin da gesessen, ich habe gewartet, ich war ja fast allein in der Halle, ich habe gegrinst und gesagt, wer ruft denn dort an der Telefonzelle an oder an dieser Säule an? Aber es hat nicht aufgehört zu klingeln. Es hat geklingelt und es hat geklingelt und es hat geklingelt. Ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, hallo, da ist der Jascha. Und es hat weiter geklingelt und ja, irgendwann bin ich aufgestanden. Bin ans Telefon gegangen und gesagt, hallo, da ist die Jascha. Und wisst ihr, wer auf der anderen Seite war? Mein Kollege. Und er sagt, Joscha, was ist los? So, hä? Aber ich war so irritiert und gleichzeitig in so einer blöden Situation, dass ich gar nicht groß ihm erklären konnte, was gerade los ist. Ich habe gesagt, du, ich bin hier am Flughafen, dein Kollege ist nicht da. Und oh ja, da muss irgendwas schiefgegangen sein. Weißt du was, ich hole dich selber ab. Und ein paar Minuten später oder vielleicht eine halbe Stunde später, ich weiß es nicht mehr, ist er dann gekommen und hat mich abgeholt. Hey, was ist hier passiert? Also der Kollege hat nicht den Eindruck gemacht, wie er hat jetzt gerade bei mir angerufen. Sondern als er rangegangen ist, hey Joscha, was ist los? Also scheinbar war ihm völlig klar, wer ihn anruft. Wer ihn anruft? Ich habe doch gar niemanden angerufen, oder? Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, der liebe Gott hat hier auf eine ganz lustige Art und Weise das Gebet erhört. Ich glaube, der liebe Gott hat hier in dieser Halle das Telefon so lange klingeln lassen, bis ich endlich mal rangegangen bin. Und in dem Moment, als ich das Telefon abgenommen habe, hat er wohl bei dem Kollegen angerufen und für den war das völlig normal. Ah, der Joscha ist da. Mir hat es gezeigt, wie lustig der liebe Gott uns manchmal helfen kann. Nicht immer klingeln irgendwelche Telefonsäulen. Nicht immer sind wir in so einer Situation, wo wir in irgendeinem Land sind, wo die Sprache nicht können und alleine gelassen werden. Aber vielleicht habt auch ihr so Situationen, wo ihr denkt, ah, warum kann mir jetzt gerade keiner helfen? Warum ist hier niemand der, der mich versteht oder der weiß, was ich machen soll oder der mir einen Tipp geben kann oder der mich irgendwie aus der Situation rausholen kann? Mir hat die Geschichte gezeigt, dass wir da oben einen lieben Gott haben, der auf sehr kreative Art uns helfen kann. Manchmal sehr lustig, manchmal auch gar nicht so lustig, manchmal vielleicht normal, wie wir es auch erwartet haben. Aber der liebe Gott hat auf jeden Fall viele, viele, viele Ideen, um uns aus schweren Situationen herauszuholen. Ich wünsche euch, wenn ihr in Portugal seid, dass ihr sowas nicht erlebt. Aber wenn ihr in so eine Situation kommt, dann denkt dran, der liebe Gott hat manchmal ganz lustige Ideen für euch. Cool, dass ihr nach vorne gekommen seid. Ich hoffe, ihr merkt euch die Geschichte, vielleicht auch noch was von der Predigt. Und ihr dürft hier auf euren Platz gehen oder ihr dürft hier vorne bleiben, wenn es bequem ist. Ja, ich bin in meinem Leben schon oft umgezogen. Ich bin in Baden-Württemberg in der Nähe im Nachbarland aufgewachsen als Sohn von einem Pastor, von einem Prediger. Und ja, wie das bei Pastoren und Predigern fast normal ist, kommt es immer wieder vor, dass man einfach den Wohnort wechseln muss. Und für mich als Kind und als Jugendlicher hieß es, ich muss auch wechseln. Und so bin ich mit im Alter von wenigen Wochen, 3 Wochen zum ersten Mal umgezogen. An den Umzug kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber meine Eltern berichten davon. Einige Jahre später, ich habe gerade die erste Schulklasse abgeschlossen gehabt, stand der nächste Umzug an. Wieder hieß es, den Wohnort wechseln, wieder hieß es, in dem Fall auch die Schule wechseln, ein neues Umfeld kennenlernen, neue Freunde kennenlernen. Und auch dort sind wir nur ein paar Jahre geblieben. Ich weiß nicht mehr genau, ob es in meinem 7. oder 8. Schuljahr war, als wir wieder umgezogen sind. Und wieder hieß es, eine neue Umgebung, eine neue Nachbarschaft, wieder mich an einen neuen Ort einfinden. Dort bin ich dann ein bisschen länger geblieben. Ich bin, glaube ich, an keinem Ort länger als 7 Jahre bislang geblieben in meinem Leben. Und dann ging es als nächstes nach Bogenhofen. Das erste Mal ins Ausland, aber ich habe die Sprache verstanden, meistens zumindest. Bin nach Österreich gezogen, nach Bogenhofen, habe dort für 4 Jahre Theologie studiert. Und als nächstes ging es in die Schweiz. Ich habe irgendwann die Sprache auch verstanden. Und auch dort war ich nur, das weiß ich gar nicht mehr, 5 Jahre. Ich glaube 5 Jahre am gleichen Ort, oder waren es nur 4 Jahre. Also im Berner Oberland damals, in Latterbach, bei Erlenbach. Dann hier kam der nächste Umzug, dann bin ich nach Münzingen bei Bern gezogen. Und vor ungefähr einem halben Jahr sind wir das nächste Mal umgezogen. Dieses Mal nach Regensdorf, Kanton Zürich. Umzüge gehören für mich irgendwie zum Leben mit dazu. Und ich bin dankbar, dass ich mich bei diesen Umzügen nie wirklich fremd gefühlt habe. Meistens bin ich in eine Umgebung gekommen, wo ich relativ schnell wieder Leute kennengelernt habe, wo ich mich wohlgefühlt habe, sodass Umzüge für mich eher was Spannendes war. Bis heute. Als ich in die Schweiz gezogen bin, da wurde mir relativ früh, als ich gerade dort im Bezirk angefangen, eine Stadtführung durch Thun angeboten. Ich sagte, ja, gute Gelegenheit, mal so die nahe Umgebung kennenzulernen. Wir haben diese Stadtführung gemacht. Und die Stadtführung, ich habe sie bis heute noch in so guter Erinnerung, die muss so genial gewesen sein, dass ich einige Jahre später die Stadtführerin geheiratet habe. Und ich freue mich, dass meine Frau, dass Adina heute mit dabei ist. Aber das hat mir für mich dazu beigetragen, dass ich mich relativ schnell in verschiedenen Umgebungen auch wohlfühlen konnte. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann begegnen uns in der Bibel aber auch Geschichten von Menschen, die sich durchaus auch fremd gefühlt haben. Die Geschichte von Menschen, die in Situationen waren, vielleicht wie ich damals in Portugal, wo ich doch in einer Situation war, wo ich mich nicht gefühlt habe, als würde ich hier dazugehören. Wo ich irgendwie anders war. Und ich möchte euch heute einladen, während der Predigt mit mir die Geschichte von einer Person anzuschauen, die sich durchaus sehr fremd gefühlt hat. Die Bibel nennt uns auch einen Namen von dieser Person. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Name dieser Person wirklich der Name ist, den ihr ihre Eltern gegeben haben. Der Name dieser Person bedeutet nämlich übersetzt die Fremde. Und es ist für mich schwer vorstellbar, dass die Eltern zum ersten Mal ihr Kind in den Armen halten, sich das Kind anschauen und sagen, die Fremde. Vielmehr habe ich den Eindruck, dass diese Person den Namen erst später in ihrem Leben bekommen hat. Ich lade euch ein, dass wir 1. Mose Kapitel 16 aufschlagen und uns dort die Geschichte von Hagar anschauen. Hagar und ihr Name bedeutet übersetzt die Fremde. 1. Mose Kapitel 16, und ich möchte zunächst mal mit euch die ersten 6 Verse anschauen. In diesen ersten 6 Versen haben wir die Zusammenfassung einer Biografie einer Frau, die allein in diesen 6 Versen so viel Leid und Elend erlebt hat, wie ich es keinem von uns wünsche. 1. Mose 16, Vers 1 bis 6. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abram 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abram, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, dass sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abram sagt zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr was Gutes in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. In wenigen Sätzen, in wenigen Versen, die Biografie einer Frau, bei der ich den Eindruck habe, dass sie selten die Gelegenheit hatte, selbst eine Entscheidung zu treffen. Eine Frau, die selten danach gefragt wurde, ob sie bereit ist, diesen einen oder anderen Schritt mitzugehen. In 1. Mose 16 scheint Hagar zum ersten Mal in der Bibel wie aus dem Nichts aufzutauchen. Und doch habe ich den Eindruck, dass wir Hinweise bekommen, dass Hagar schon in 1. Mose Kapitel 12 vorgekommen ist. In 1. Mose Kapitel 12 haben wir die Geschichte, wo Abraham und Sarai nach Ägypten geflohen sind. Ob das von Gott gewollt war oder nicht, ist eine andere Diskussion. Aber Abraham und Sarai, sie gehen nach Ägypten und der ägyptische König, der Pharao, er findet Gefallen an der Sarai. Und er erkundigt sich, wer diese Sarai ist und Abraham sagt, es ist meine Schwester, was ja nur so die halbe Wahrheit war. Und der Pharao ist begeistert. Und in diesem Zusammenhang lesen wir, dass der Pharao der Sarai viele, viele Geschenke gemacht hat. Darunter auch Knechte und Mägde. Gut vorstellbar, dass Hagar eine dieser Mägde war, die sie von Pharao, vom König von Ägypten, geschenkt bekommen hat. Ob Hagar gefragt wurde, ob sie bereit ist, Teil von diesem Haushalt zu werden? Ob sie gefragt wurde, ob sie bereit ist, Magd von Sarai zu werden? Ob sie gefragt wurde, ob sie bereit wäre, nachdem Abraham und Sarai Ägypten wieder verlassen mussten, ob sie bereit ist, mitzuziehen? Ich glaube nicht. Vielmehr glaube ich, dass andere hier die Entscheidung über Hagar getroffen haben. Hagar mit nach Kanaan gezogen ist, dort, wo Abraham und Sarai ursprünglich hergekommen sind. Und auch gut vorstellbar, dass Hagar in diesem neuen Land, spätestens in diesem neuen Land, ihren Namen bekommen hat. Die Fremde. In diesem ganzen Abschnitt, wenn wir von Hagar lesen, steht immer dabei die ägyptische Magd. Das ist wie so ein Stempel, den die Hagar hat. Hagar, die Fremde, die ägyptische Magd. Und dann lesen wir davon, dass Sarai bemerkt, dass sie ihrem Mann keine Nachkommen schenken kann. Und jetzt macht sie etwas, was wahrscheinlich für die meisten, ich hoffe, für die meisten von uns sehr ungewohnt ist. Wahrscheinlich für die meisten von uns sehr fremd ist. Sie geht zu ihrem Mann und sagt, Abraham, ich kann dir keine Kinder geben, ich habe aber eine Magd. Was für uns sehr fremd klingt, scheint in der damaligen Kultur, in der damaligen Zeit gar nicht so ungewöhnlich gewesen zu sein. In außerbiblischen Quellen aus dieser Zeit lesen wir von ähnlichen Situationen, insbesondere bei wohlhabenden Familien. Wenn dort die Situation eingetreten ist, dass die Ehefrau ihrem Mann keinen Nachkommen, in der Regel keinen männlichen Nachkommen schenken konnte, dann war es fast ihre gesellschaftliche Pflicht, ihrem Mann eine ihrer Mägde anzubieten. In der Vorstellung, wenn diese Magd schließlich ein Kind bekommt, dann würde dieses Kind das Kind von dem Mann und seiner Ehefrau werden. Also heute würden wir da von einer modernen Form der Leihmutterschaft sprechen. Die Magd trägt das Kind aus, was aber nachher nicht ihr gehört, sondern das Kind von ihrem Mann und seiner Frau ist. Und wir lesen dort in diesen Quellen, dass wenn eine Frau ihrem Mann diese Magd angeboten hat und der Mann zustimmt, dass dieser Mann ab diesem Zeitpunkt eine besondere Verantwortung auch dieser Magd gegenüber hat. Also viele dieser Mägde und Knechte waren nicht Mägde und Knechte auf Lebenszeit. Viele waren für eine gewisse Zeit lang, vielleicht um Schulden zurückzuzahlen oder bis sie sich irgendwo doch ein bisschen Lebensstandard aufbauen konnten, waren sie Teil dieses Haushaltes als Knecht oder Magd. Sollte aber irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo dieser Knecht oder diese Magd nicht mehr Knecht oder Magd sein sollte, dann war es in dem Moment dem Mann verboten, diese Frau wegzuschicken. Er hatte dieser Frau, dieser ehemaligen Magd gegenüber eine soziale Verantwortung. Schließlich war sie die leibliche Mutter des gemeinsamen Kindes. Wenige Kapitel später lesen wir in der ganzen Familie von Abraham, von Isaak und so weiter immer wieder ganz ähnliche Situationen. Wenn Jakob sich eine Frau nimmt und die falsche bekommt und dann doch die richtige bekommt, dann beginnt dort ein Wettstreit. Und ständig werden Mägde vorgeschoben, um möglichst selber noch mehr Kinder zu bekommen. Für uns völlig fremd. Und doch in dieser Kultur, in dieser Zeit gar nicht so ungewohnt. Ob Hagar gefragt wurde, ob sie bereit ist, das gemeinsame Kind von Abraham und Sarai auszutragen? Ob sie bereit war, auf diesen Plan mit einzusteigen? Ich glaube nicht, dass sie gefragt wurde. Vielmehr glaube ich, dass sie benutzt wurde, missbraucht wurde. Dass ihr Bedürfnis, ihre Wünsche keine Rolle gespielt haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch Sarai in dieser Geschichte eine Hoffnung hatte. Vielleicht würde Abraham diesen fast schon eingeforderten Angebot nachgehen, würde diese Magd nehmen. Und im Laufe der Zeit würde man feststellen, dass der Grund dafür, dass Abraham und Sarai keine Kinder haben, vielleicht gar nicht bei Sarai liegt. Vielleicht würde auch diese Magd kein Kind zur Welt bringen. Aber wir lesen im Vers 4, und Abraham, ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als Hagar sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Sarai war unglücklich darüber, dass es mit Hagar geklappt hat. Und sie wird unglücklich darüber, dass jetzt die Magd ihrem Mann etwas anbieten kann, was sie selbst ihm nicht anbieten kann. Und Hagar hat zumindest in dieser Geschichte zum ersten Mal ein Erfolgserlebnis. Zum ersten Mal kann sie etwas anbieten, was jemand anders nicht hat. Sie ist gefragt. Und dieser Streit zwischen Sarai und Hagar geht so weit, dass irgendwann Sarai zu Abraham geht und sagt, Abraham, du bist schuld an der Situation, du hast schließlich zugestimmt. Ja, also scheinbar hatte Sarai gar nicht die Wahl gehabt, ihm die Magd anzubieten. Sarai sagt, ich musste es dir ja eigentlich anbieten. Du hast zugestimmt und jetzt ist es dein Problem. Richte du zwischen ihr und mir, was passieren soll. Und was macht Abraham, der Gentleman? Ist doch nicht mein Problem. Es ist deine Magd. Sie ist in deiner Hand. Mach du mit ihr, was richtig ist in deinen Augen. Keine Ahnung, was Sarah jetzt gemacht hat. Aber wir lesen von der Folge. Als Sarah sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Die erste Entscheidung, die Hagar hier selber getroffen hat. Die erste Situation, die hier beschrieben wird, wo Hagar ihr Leben in die eigene Hand nimmt. Wo Hagar sagt, ich lasse nicht länger so viel mit mir machen, ich gehe. Als schwangere Frau. Ohne irgendwelche sozialen Aussichten, ohne irgendwelche Fürsorge, ohne irgendwelche Sozialversicherung, ohne sonst irgendwas in eine ungewisse Zukunft. Aber Hagar trifft in dieser Situation die Entscheidung, dass es für sie besser ist, in die Ungewissheit zu fliehen, als länger hier im Haushalt von Abraham und Sarai zu bleiben. Und jetzt kommt der Vers 7. So eine Art Wendepunkt in dieser Geschichte. In Vers 7 steht, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Hier tritt jetzt plötzlich eine neue Person auf, dieser Engel des Herrn. Dieser Engel des Herrn taucht im Alten Testament 68 Mal auf, allein im ersten Buch Mose 16 Mal. Und dieser Engel des Herrn scheint eine ungewöhnliche Person zu sein. Es ist hier das erste Mal, dass er in der Bibel vorkommt. Aber wenn man all diese Stellen miteinander vergleicht, in der dieser Engel des Herrn vorkommt, dann wird relativ schnell deutlich, dass es sich hier nicht um einen normalen Engel handeln kann. Dieser Engel wird angebetet und er wehrt sich nicht dagegen. Dieser Engel wird als Retter, als Fürsprecher bezeichnet. Also lauter Bezeichnungen, die an anderen Stellen der Bibel eigentlich nur Gott gegeben werden. Und so sind sich viele Theologen eigentlich einig, dass dieser Engel des Herrn nicht ein normaler Engel ist, sondern dass dieser Engel des Herrn irgendein göttliches Wesen sein muss. Auch die Geschichte selber, die wir hier vor uns haben, gibt Andeutungen darauf, wenn wir später zu Vers 13 kommen. Und dieser Engel des Herrn, Gott, er findet sie an der Wasserquelle, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Wir bekommen jetzt hier eine geografische Angabe. Jetzt ist es mit diesem Ort Schur nicht ganz so leicht, ihn geografisch einzuordnen. Als wir vor einem halben Jahr umgezogen sind vom Kanton Bern in den Kanton Zürich, da habe ich den Eindruck gehabt, es hat sich gar nicht viel verändert. Bremgarten gab es dort und Bremgarten gibt es hier. Und es ist trotzdem eine unterschiedliche Ortschaft. Und so ist es in der Bibel an manchen Stellen auch. Manche Namen tauchen öfters vor. Auch in den Karten, wenn wir sie anschauen. Es gibt ein Schur, das ist recht nördlich von Israel. Und es gibt ein anderes Schur, das ist kurz vor der Grenze an Ägypten. Bis zu diesem Punkt können wir nur spekulieren, wohin Hagar gelaufen ist. Das Naheliegendste ist für mich, dass sie in Richtung Ägypten geflohen ist. Wohin sollte sie sonst als ägyptische Magd in irgendeine Zukunft, wo sie keine Ahnung hat, was auf sie zukommen soll? Vielleicht zurück in ihre ehemalige Heimat, wo vielleicht doch noch irgendjemand ist, der bereit ist, für sie zu sorgen. Gegen Ende der Geschichte bekommen wir noch weitere Ortsangaben, die diesen Verdacht auch erhärten. Also wir gehen davon aus, Hagar flieht von Abraham und Sarai. Sie flieht in Richtung Ägypten. Sie kommt fast bis an die Grenze von Ägypten und dann wird sie gefunden. Von wem? Nicht von Abraham. Wir lesen an dieser Stelle kein einziges Wort davon, dass Abraham sich auf die Suche gemacht hat nach Hagar. Obwohl sie doch endlich ein Kind erwartet von ihm. Keine Ahnung, ob er sie gesucht hat oder ob er es gar nicht probiert hat. Ob er losgezogen ist und sie nicht gefunden hat. Wir lesen nichts davon. Es wird einfach unerwähnt gelassen, ob der Abraham gesucht hat und wenn ja, ob er erfolglos gesucht hat. Was wir aber lesen ist, der Engel des Herrn sucht. Und dieser Engel des Herrn erfindet die Hagar kurz vor der Grenze nach Ägypten. Das ist für mich schon so der erste Punkt, der mich nachdenklich macht und gleichzeitig der mich auch begeistert. In dieser Geschichte bis hierher schneidet Abraham nicht gut ab. Abraham hat seine Pflicht, seine Verantwortung der Hagar gegenüber vernachlässigt, verletzt. Er ist dieser Pflicht, die er eigentlich hatte, nicht nachgekommen. Und in dieser Situation springt Gott ein. Gott nimmt die Rolle von Abraham ein. Gott nimmt die Rolle dort ein, wo Menschen versagt haben, wo Menschen nicht bereit waren, die Verantwortung für jemand anders zu übernehmen. Da ist Gott bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Der Engel des Herrn, er sucht Hagar und er findet Hagar. Vers 8, und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Die Stelle erinnert mich an andere Begebenheiten, die wir vor 1. Mose 16 in der Bibel schon finden. Da haben wir schon mal eine Situation, wo Menschen auf der Flucht waren. Es war im Garten Eden. Gerade eben haben Adam und Eva sich an Gott versündigt, sie haben von dieser Frucht gegessen. Sie verstecken sich vor Gott, Gott sucht sie, Gott findet sie und was macht Gott als Erstes? Er stellt eine Frage. Er sagt, Adam, wo bist du? Wenige Kapitel später ist wieder jemand auf der Flucht. Dieses Mal ist es der Kain. Gerade eben hat er seinen Bruder Abel erschlagen. Er macht sich auf den Weg, er flieht. Gott findet ihn. Und das Erste, was Gott sagt, ist Kain. Wo ist dein Bruder Abel? Jetzt haben wir hier wieder eine ganz ähnliche Situation. Wieder ist eine Person auf der Flucht. Wieder ist es Gott derjenige, der die Initiative ergreift, um diese Person zu finden. Und wieder, das Erste, was Gott macht, ist, er stellt eine Frage. Oder in diesem Fall stellt er zwei Fragen. Hagar, Magd, Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, Hagar, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Nun gut, das kann man als Antwort auf die erste Frage zählen lassen. Woher kommst du? Ich komme von Sarai, ich bin auf der Flucht, ich habe es nicht länger ausgehalten. Die zweite Frage wird nicht beantwortet. Wohin gehst du? Mit keinem Wort wird diese Frage in irgendeiner Form beantwortet. Warum nicht? Verschiedene Möglichkeiten. Hagar wusste selber nicht, wohin. Sie hatte selber noch keine Idee, wie ihr Leben weitergeht. Die andere Möglichkeit, es war ihr unangenehm, dem Engel des Herrn zu erzählen, wo sie gerade hin ist auf dem Weg. Denn Hagar, so wie ich sie in dieser Geschichte kennenlerne, sie scheint Gott, also Jahwe, kennengelernt zu haben. Wahrscheinlich ist sie eine gläubige Frau geworden in diesem Haushalt von Abraham und Sarai. Vielleicht hat sie eine persönliche Beziehung zu Gott entwickelt. Aber jetzt musste sie dort im Haus, in diesem Haushalt von Abraham und Sarai, die Entscheidung treffen, bleibe ich länger in diesem Haushalt, wo der richtige Gott angebetet wird, wo ich aber so viel Leid und Elend erfahre, oder ist es für mich besser, zurück in meine Heimat zu ziehen, wo andere Götter angebetet werden, wo ich aber die Hoffnung habe, dass ich ein besseres Leben habe. Eine schwierige Entscheidung. Und ich möchte an der Stelle nicht darüber urteilen, ob die Entscheidung von der Hagar richtig oder falsch war. Aber kann es sein, dass es der Hagar unangenehm war, jetzt kurz vor Ägypten diesem Engel des Herrn zu sagen, ich habe die Entscheidung getroffen, dass es besser ist, ohne Jahwe zu leben und weniger Leid und Elend zu erleben, als mit ihm in einem Haushalt, wo so viel Missbrauch, Leid und Elend passiert ist? Vers 9. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Vielleicht kennen wir die Geschichte zu gut. Aber ich finde es brutal, was hier gefordert wird. Da ist die Hagar, die bis zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal in ihrem Leben die Entscheidung getroffen hat, selber über ihr Leben zu entscheiden. Wo sie bereit ist, Nein zu sagen bei Missbrauch, den sie erlebt hat. Sie flieht, sie begegnet Gott und Gott sagt, kehr zurück. Und nicht nur das. Die Verben, die jetzt hier in diesen Versen, in dieser Aufforderung verwendet werden, sind die gleichen Verben, die in Vers 6 schon mal erwähnt wurden. Kehre zurück und demütige dich unter ihre Hände. In Vers 6 hatten wir, da sagt Abraham zu ihr, mache mit ihr was Gutes in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie. Die Hagar ist in deiner Hand und sie wird gedemütigt. Und jetzt sagt Gott zu Hagar, kehre um, demütige dich unter ihre Hände. Brutal. An dieser Stelle mit meinem Gottesbild hätte ich doch viel mehr erwartet, dass Gott der Hagar begegnet, sich die Geschichte von ihr anhört, hört, dass sie auf der Flucht ist und zu Hagar sagt, Hagar, geh deinen Weg, ich bin bei dir, ich beschütze dich, ich sorge dafür, dass du eine Zukunft hast, die besser ist als das, was du erlebt hast. Das würde ich erwarten. Wenige Kapitel später reagiert Gott genauso dem Jakob gegenüber. Wenn der Jakob auf der Flucht ist, nachdem er selbst seinen Vater und seinen Bruder betrogen hat, da kommt nicht die Aufforderung von Gott, Jakob, jetzt geh wieder zurück, bring das wieder in Ordnung. Nein, dort ist Gott derjenige, der sagt, Jakob, es ist an der Zeit, geh weiter. Aber ich verspreche, ich werde bei dir sein. Und irgendwann, wenn die Zeit gekommen ist, werde ich dich wieder zurückbringen. Das ist doch der Gott, den wir erwarten würden, oder? Warum fordert Gott an dieser Stelle von Hagar, dass Hagar in dieser Situation zurückgehen soll und sich wieder unter die Hände von Hagar demütigen soll? Die Formulierung, die hier verwendet wird, ist eine ganz ähnliche Formulierung, wie wir sie auch im Alten Testament finden, bei den Propheten. Das ist eigentlich eine Zusammenfassung der prophetischen Botschaft, wenn Gott einen Propheten losgeschickt hat zu seinem Volk. Wie oft hat Gott Propheten losgeschickt mit der Botschaft, kehrt um von euren Wegen und demütigt euch? Warum war das notwendig? Weil das Volk sich Gott gegenüber versündigt hat. Hat Hagar sich versündigt? Naja, wenn wir Vers 4 nochmal anschauen, dann sehen wir durchaus, dass Hagar hier sich auch nicht lupenrein verhalten hat. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Jetzt könnten wir natürlich sagen, im Vergleich zu all dem Leid und Elend, was Hagar erlebt hat, ist das doch eine Kleinigkeit. Das kann man doch an der Stelle nicht so ernst sehen. Und ich glaube, da kommt der nächste Punkt, den ich aus dieser Geschichte über Gott lerne. Bei Gott wird Sünde nicht gegen Sünde aufgehoben. Bei Gott wird nicht verglichen, dass eine kleine Sünde gerechtfertigt wird durch eine schwere Sünde. Dass ein kleines Leid durch ein großes Leid begründet werden kann. Sünde ist bei Gott Sünde. Und Sünde erwartet Gott, dass Sünde in Ordnung gebracht wird. Dass Sünde wieder durch Vergebung und die Bereitschaft, Sünde einzugestehen, dazu führt, dass Verletzungen, die durch Sünde entstehen, heilen können. Hier fordert Gott von Hagar, geh zurück und bring in Ordnung, was du falsch gemacht hast. Hier wird nicht erwähnt, dass Sarais Verhalten gerechtfertigt wird. Hier wird nicht erwähnt, dass Gott sagt, du stell dich nicht so an, was Sarai gemacht hat. Kein Wort von dem, was Sarai gemacht hat. Keine Rechtfertigung dafür, sondern lediglich die Aufforderung, Hagar, geh zurück und bring in Ordnung, was du durch dein Verhalten falsch gemacht hast. Ich bin froh, dass diese Aufforderung mit diesem Vers nicht endet. Denn in Vers 10 steht, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Diese Verheißung hat bis zu diesem Zeitpunkt nur Abraham bekommen. Das war die Verheißung, die Gott dem Abraham mehrmals gegeben hat, wo er ihm gesagt hat, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie das Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Ich werde Völker aus dir hervorkommen lassen. Und die nächste Person, die genau diese Verheißung bekommt, noch bevor es einen Isaak überhaupt gibt, bevor ein Isaak überhaupt diese Verheißung bekommen kann, bietet der Engel des Herrn, der Hagar, an, Teil dieser Verheißung zu werden. Hagar, wenn du zurückgehst, wenn du weiterhin Teil des Haushalts von Abraham und Sarai bist, dann verspreche ich dir, dass du unter dem Segen stehst, unter dem auch Abraham steht. Eine riesige Verheißung. Und Hagar steht jetzt in der Entscheidung, bin ich bereit, diesem Engel des Herrn zu vertrauen, auf den Segen und Schutz des Engels zu hoffen, oder gehe ich weiter meinen Weg in Richtung Ägypten? Der Engel des Herrn ist aber immer noch nicht fertig. Vers 11, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Das ist eine spannende Stelle. Es gibt nicht viele Personen in der Bibel, die einen Namen von Gott bekommen haben. Es gibt sie. Und sie sind uns auch viele bekannt. Abraham wird später zu Abraham. Sarai wird zu Sarah. Jakob wird zu Israel. Und wir können so durch die Bibel hindurchgehen. Wir haben dann irgendwann im Neuen Testament den Petrus, der ursprünglich eigentlich Simon hieß. Wir haben Jesus selbst, der seinen Namen von Gott bekommen hat. Wir haben Johannes, der den Namen von Gott bekommen hat. Bei Paulus und Saulus ist nicht ganz so sicher, wann und wie es zu der Namensänderung kam. Aber Tatsache, die Anzahl der Personen, deren Namen von Gott gegeben wurde, ist überschaubar. Ismael ist einer von ihnen. Gott geht zu Hagar und sagt, Hagar, ich möchte deinem Sohn einen Namen geben. Warum macht er das? Naja, wir haben noch keine Kinder. Wir haben noch keinem Kind einen Namen gegeben. Aber ich gehe davon aus, dass wenn man Kinder hat und einem Kind einen Namen gibt, das was ganz Besonderes sein muss. Und ich kann mir vorstellen, dass es da keine Umfrage beim DSV-Newsletter gibt. Wie soll ich mein Kind nennen? Und wahrscheinlich werdet ihr auch nicht zu euren Nachbarn gehen und sagen, hey, ich habe hier ein Kind, welchen Namen soll ich dem Kind geben? Das wäre mal was, oder? Vielleicht machen da noch mehr bei der Umfrage mit. Aber jemandem einen Namen zu geben, ist was ganz Besonderes und es drückt aus, dieses Geschöpf steht in meiner Verantwortung. Ich bin bereit, für dieses Kind zu sorgen. Das Gleiche haben wir auch bei den Tieren. Als Adam und Eva geschaffen, als Adam geschaffen wurde, schickt Gott alle Tiere zum Adam und Adam soll den Tieren einen Namen geben. Warum? Weil Gott sagt, Adam, du bist verantwortlich für die Tiere. Die ganze Schöpfung vertraue ich dir an. Gib du den Tieren Namen. Und jedes Kind, was heute seinem Haustier einen Namen gibt, drückt damit aus, dieses Tier gehört mir. Wenn Gott hier an Hagar herantritt, sagt Hagar, ich möchte deinem Sohn einen Namen geben, dann sagt Gott nichts weniger als, ich bin bereit, die Rolle des Vaters für dein Kind zu übernehmen. Ich bin bereit, dort einzuspringen, wo eigentlich jemand anders Verantwortung übernehmen müsste. Ich gebe deinem Kind einen Namen. Dein Kind gehört mir. Und du sollst diesem Kind den Namen Ismael geben, denn Gott hat dein Elend gehört. Ich finde es schön, dass Gott bereit ist, so weit zu gehen und Hagar in ihrer Situation abzuholen und ihr diese Verheißung zu geben, dein Kind ist mein Kind. Es kommt noch eine zweite Verheißung, die wünsche ich mir jetzt für meine Kinder nicht. In Vers 12 steht drin, und er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Also dieser Ismael, der wird sich durchsetzen können. Und jetzt redet Hagar zum zweiten Mal in diesem Abschnitt. Vielleicht ein bisschen sicherer als noch beim ersten Mal. Dann nannte sie den Namen des Herrn, und ich habe vorhin schon auf diesen Vers 13 verwiesen, den Namen Jahwes, der zu ihr geredet hatte. Also Hagar identifiziert diesen Engel des Herrn hier ganz klar als Jahwe. Das ist Gott, der zu ihr geredet hat. Und sie nennt den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hat, du bist ein Gott, der mich sieht. Wieder eine spannende Stelle. Hagar ist mit dieser Aussage die einzige Person in der gesamten Bibel, die sich anmaßt, Gott einen Namen zu geben. Gott selbst hat sich mit unterschiedlichen Namen schon vorgestellt. Aber Hagar ist die einzige Person in der gesamten Bibel, die Gott einen Namen gibt. Und mit all den Überlegungen, die wir gerade eben gemacht haben, was es bedeutet, jemandem einen Namen zu geben, da ist es eine Anmaßung. Wenn ein Mensch sagt, lieber Gott, ich sorge für dich, ich gebe dir einen Namen. Aber in dieser Situation konnte Hagar nicht anders. Und nicht nur, dass sie Gott einen Namen gibt. Mit diesem Namen korrigiert sie auch noch Gott. Gott sagt, nenn deinen Sohn Ismael, denn ich bin ein Gott, der dein Elend gehört hat. Was macht Hagar? Hagar sagt, na, du bist nicht nur ein Gott, der mich hört. Du bist ein Gott, der mich sieht. Zum ersten Mal in meinem Leben erlebe ich, dass dort jemand ist, der mich sieht. Dass da jemand ist, der nach meinen Bedürfnissen fragt. Dass da jemand ist, der sich danach erkundigt, wie es mir geht. Dass da jemand ist, der bereit ist, Verantwortung für mich zu übernehmen. Du bist viel mehr als ein Gott, der mich hört. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie begründet die Namensgebung. Habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Und wieder erinnert mich diese Aussage an verschiedene Geschichten im Alten Testament. Da ist dieser große Prophet, der Mose. 40 Jahre lang ist er mit seinem Volk durch die Wüste gezogen. 40 Jahre lang hat er telefonischen Kontakt mit Gott. Und irgendwann sagt er, lieber Gott, wäre es nicht an der Zeit, dass wir uns mal treffen? Wäre es nicht an der Zeit, dass ich dich mal sehen kann? Nach all dem, was wir erlebt haben? Und was sagt Gott? Mose, das ist nicht möglich. Kein Mensch kann mich sehen. Aber ich habe eine Idee. Ich werde an dir vorüberziehen und du kannst mir hinterher schauen. Und so passiert's. Wieder einige Zeit später, eine ähnliche Situation. Wieder ist jemand auf der Flucht. Dieses Mal ist es der große Prophet Elia. Er ist kurz davor, der sagt, am liebsten würde ich sterben. Und Gott gibt ihm die Möglichkeit, dass Elia Gott hinterher schauen kann. Mose, Elia und als erstes die ägyptische Magd. Die ägyptische Magd Hagar ist die erste, die von Gott die Möglichkeit bekommt, ihm hinterherzuschauen. Ich finde es toll. Mir zeigt es, dass es für Gott keinen Unterschied macht, ob das der Riesenprophet Mose ist, ob das der Riesenprophet Elia ist oder ob das eine Magd ist, die auf der Flucht ist, eine hochschwangere Frau, die keine Zukunftsperspektive hat, die keine Ahnung hat, was kommen wird. Gott sagt, Hagar, ich gebe auch dir die Möglichkeit. Du kannst mir hinterher schauen. Vers 14, darum nennt man den Brunnen Beer Lachai Roy. Brunnen des lebendigen Gottes, der mich gesehen hat. Und jetzt haben wir hier noch eine weitere geografische Angabe. Er ist zwischen Kadesh und Beret. Und jetzt können wir es besser einordnen. Denn mit diesen drei Angaben zusammen sind wir an der ägyptischen Grenze. Ich habe mich gefragt, ob ich diesem Brunnen den gleichen Namen gegeben hätte wie Hagar. Ich glaube, ich hätte diesem Brunnen einen anderen Namen gegeben. Ich glaube, ich hätte diesem Brunnen den Brunnen des lebendigen Gottes, den ich gesehen habe, genannt. Wie herrlich muss es sein, Gott sehen zu können. Und wenn es nur Gott hinterherziehen ist. Wie herrlich wird es sein, wenn wir Gott begegnen werden und mit Jesus von Auge zu Auge mit ihm sprechen können. Ich freue mich auf den Tag. Und ich glaube, es werden nicht nur von mir viele Fragen an Jesus gestellt werden. Ich glaube, in seinem Interesse für mich als Person wird auch Jesus mir viele Fragen stellen. Und er wird sich fragen, Jascha, wie hast du die und die Situation erlebt? Wie ist es dir gegangen? Und es tut gut, jemanden zu haben, der sich für mich interessiert, der mir Fragen stellt. Wie herrlich muss es sein, Jesus sehen zu können? Aber Hagar betont hier einen anderen Punkt. Sie sagt, es gibt noch etwas viel, viel Wichtigeres, als Gott sehen zu können. Es gibt etwas, was noch viel, viel wichtiger und bedeutender für mein persönliches Leben ist. Das ist nicht, dass ich Gott sehen kann, sondern die Gewissheit, dass da ein Gott ist, der mich sieht. Es ist wichtiger, dass da ein Gott ist, der mich sieht, als dass ich die Möglichkeit haben werde, Gott sehen zu können. Die Geschichte von Hagar ist an dieser Stelle nicht vorbei. Wir werden nicht erfahren, dass Hagar die Entscheidung getroffen hat, zurückzuziehen. Wir wissen aber in den nächsten Versen, dass Abraham dem Ismael den Namen gegeben hat. Offensichtlich war sie wieder zurück. Und Abraham ist bereit, die Vaterrolle doch anzunehmen. Und doch ist er bereit, auch den Namen von Gott zu übernehmen. In den nächsten Versen, die kommen, wird Abraham 4-mal mit Namen erwähnt. Hagar wird 3-mal mit Namen erwähnt. Und von Sarai ist die keine Rede mehr. Der Wunsch von Sarai, dass durch die Geburt von Ismael ein gemeinsames Kind, dass sie erbaut wird und Abraham und Sarai ein gemeinsames Kind haben, ist bis heute nicht erfüllt worden. Kein Mensch redet heute davon, dass Ismael der Sohn von Abraham und Sarai ist. Ich habe den Eindruck, dass Gott dafür gesorgt hat, dass Hagar, als sie zurückgekommen ist zu Abraham und Sarai, dass sie sich wie auf Augenhöhe begegnen konnten. In all diesen Erwähnungen im Folgenden wird kein einziges Mal mehr Hagar der Zusatz gegeben, die Ägypterin oder die ägyptische Magd. Es ist einfach Hagar. Die Geschichte, die wir hier angeschaut haben, wird sich wenige Kapitel später in sehr ähnlicher Weise fast nochmal wiederholen. Und wieder wird Hagar fliehen. Sie ist fortgejagt worden. Und wieder wird sie erleben, dass Gott sein Versprechen wahr macht. Dass Gott ein Gott ist, der sie sieht. Dass Gott ein Gott ist, der bereit ist, die Rolle des Vaters für das Kind zu übernehmen. Dass Gott bereit ist, für Ismael zu sorgen. Die Geschichte, die wir hier anschauen, ist die Geschichte einer Frau, die viel Leid und viel Elend erlebt hat. Und jeder von uns hat eine eigene Lebensgeschichte, eine eigene Biografie. Und du kennst diese Biografie am besten. Du weißt, wo du vielleicht in Situationen gewesen bist, ähnlich wie Hagar, wo Menschen nicht bereit waren, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Wo Menschen nicht bereit waren, Verantwortung für dich zu übernehmen. Wo du vielleicht im Stich gelassen wurdest wie Hagar. Du kennst deine Situation. Ich möchte dich mit dieser Geschichte ermutigen. Da ist ein Gott, der dich sieht. Da ist ein Gott, der deine Lebensgeschichte sieht. Und nicht nur die Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt. Da ist ein Gott, der auch die Zukunft sieht. Und der weiß, wie es weitergehen kann. Wenn du bereit bist, ihm zu vertrauen. Wenn du bereit bist, ihm all das, was du bislang erlebt hast, ihm zu übergeben und sagen, lieber Gott, da haben mich Menschen enttäuscht. Aber ich bin dankbar, dass du ein Gott bist, der Verantwortung dort übernimmt, wo Menschen versagt haben. Ich bin bereit, dass du bereit bist, dort einzuspringen, wo eigentlich Menschen hätten sein sollen. Aber du bist viel zuverlässiger. Vielleicht hast du auch eine ganz andere Lebensgeschichte. Und vielleicht ist deine Lebensgeschichte mit vielen positiven und schönen Seiten geschrieben. Vielleicht hast du sogar die Situation erlebt, dass auch Dinge, die dich enttäuscht und verletzt haben, dass du sie abgeben konntest. Dass du heute sagen kannst, es ist gut, wie es ist. Und du erlebst Freude, vielleicht heute Morgen. Wisst ihr, was für ein großes Wunder das ist? Wir leben in einer Welt, die seit Jahrtausenden von der Sünde geprägt ist. Und es gibt immer noch Momente, in denen wir uns freuen können. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk von einem großzügigen Gott, der es uns ermöglicht, trotz all dem Leid und Elend, das um uns herum passiert, doch Freude empfinden zu können. Dankbar sein zu können. Sich an Dingen zu freuen, die Gott uns Tag für Tag im Großen oder im Kleinen auch schenkt. Auch dann möchte ich dich daran erinnern, dass dort ein Gott dahinter steckt. Und dass es kein Zufall ist. Wenn es der Zufall wäre, würde es uns schlecht gehen. Denn nach so vielen Jahren entsteht nichts mehr Gutes. Aber da ist ein Gott, der für Gutes sorgen kann. Ich möchte dich mit dieser Predigt heute dazu auffordern, dir vielleicht gerade auch die Zeit zu nehmen, über deine Lebensgeschichte nachzudenken. Vielleicht gerade auch über die Momente, die wehtun. Vielleicht die Momente, die wir am liebsten verdrängen würden. Die Momente, in denen wir uns sehr alleine gefühlt haben. Und vielleicht gerade auch die Momente, die wir vielleicht bis heute noch nicht wirklich abgeben konnten. Da ist ein Gott, der dich sieht. Da ist ein Gott, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Da ist ein Gott, der keinen Unterschied macht zwischen der kleinen, unbedeutenden Hagar und dem großen Mose. Da ist ein Gott, der dir in deiner Situation helfen möchte. Ein Gott, der sich korrigieren lässt. Ein Gott, der sich einen Namen geben lässt. Und der Hagar dafür nicht verurteilt. Ich wünsche dir Gottes Segen in deiner persönlichen Zeit mit Gott. Amen.
Ja, großer Gott, du bist ein Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der uns liebt. Und das wird auch in der Geschichte von der Hagar sehr, sehr deutlich, wie du ihr nachgegangen bist, wie du sie gesucht hast, wie du sie gefunden hast und ja, ihr auch Verheißungen mit auf den Weg gegeben hast, die nur wenige Menschen bis zu dem Zeitpunkt so erhalten haben. Herr, danke, dass du uns die Kraft schenkst, auch über unseren eigenen Schatten zu springen. Danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, Dinge zu vergeben, Dinge hinter uns zu lassen. Und danke auch, dass du ein Gott bist, der uns auch die Kraft gibt, lieben zu können. Dann, wenn es leicht ist, aber auch dann, wenn es schwer ist, wenn die Situation es eigentlich nicht ermöglichen, dass wir es aus eigener Kraft einfach so tun können. Du bist ein Gott, der uns sieht, du bist ein Gott, der liebt, du bist die Liebe. Und weil wir darauf vertrauen, dass du auch ein Gott bist, der die Zukunft kennt, möchten wir dich um deinen Segen bitten. Wir danken dir, dass du uns Tag für Tag so viel Gutes gibst, dass du uns mehr gibst als das, was wir brauchen. Aus dem Grund möchten wir dich bitten, dass du uns auch Gelegenheiten zeigst und schenkst, wo wir genau diese Dinge auch weitergeben können, wo wir die Liebe weitergeben können, wo wir zum Segen werden können für andere. Amen.